NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit Pastor Christopher Schlicht. Er predigt im Stadtteil Linden in Hannover, und zwar in der Gospelkirche. Und dazu herzlich willkommen zu diesem Gespräch und schön, dass Sie da sind.
Moin.
Moin, muss ich ja gleich lachen. Ein echter Nordjunge, oder?
Ich bin in fast ganz Niedersachsen groß geworden, weil wir echt viel umgezogen sind. Im Oberharz bin ich auch groß geworden, aber Glück auf ist hier in Hannover doch ein bisschen ungewohnt, darum bleibe ich jetzt bei Moin.
Okay, ganz nah ist auch das Skateboard. Sie sind mit dem Skateboard hierher gefahren. Es ist natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigt, so ungefähr immer die erste Frage, das Skateboard, das muss dabei sein, oder?
Es ist für mich mittlerweile zum Dienstwagen geworden. Also ich habe mein Skateboard natürlich vorher auch schon benutzt, aber es ist mega praktisch. Man kann es, wenn man in die Stadtbahn will, hier in Hannover, auch da gleich einpacken. Und es ist schon ein Gesprächsöffner. Wenn man jetzt zu einem Hochzeitsgespräch eingeladen wird und das Paar kennenlernt, kann man erstmal fragen, wo denn das Skateboard jetzt hingehört.
Da merken Sie schon, ich habe ja gesagt, Pastor Christopher Schlicht ist zu Gast, und dann kommt er hier mit dem Skateboard, sagt Moin, alles ist so ein bisschen lockerer, er lächelt irgendwie ganz verschmitzt, das Tattoo guckt noch so bei seinem Kragen raus. Er ist auch bekannt als Kirchenrebell, ist auch der Titel eines Buches, also Kirchenrebellen, das er zusammen mit seinem Kumpel, auch Pastor Max Bode, geschrieben hat. Und die Idee von Kirche ist da eine vielleicht etwas ungewohnte. Kirche oder der Kirchenraum soll nämlich sowas sein wie ein Mix aus Fußballstadion und Wohnzimmer. Das müssen Sie uns einmal erklären.
In der Kirche gibt es ja eine stolze Tradition, auf die wir zurückgucken. Aber was mir wichtig ist, und da stehe ich so in der Tradition von Martin Luther, ist, Martin Luther hat gesagt, man soll den Leuten aufs Maul schauen. Ich würde heute sagen, red einfach normal. Denn Glauben ist für mich etwas ganz Normales, was für mich zu jedem Tag dazu gehört. Und genauso möchte ich eben auch in der Kirche von Gott erzählen. Und darum gibt es für mich von der Sprache, die ich benutze, in der Kirche keinen Unterschied zum Eishockeystadion. Also ich benutze dieselben Worte, nur die Themen sind ein bisschen unterschiedlich.
Aber es wird auch gegrölt in der Kirche? Also weil so im Eisstadion denke ich ja dann doch auch so ein bisschen an grölende Fans manchmal.
Ich arbeite jetzt in der Gospelkirche und da sind wir kurz vor dem Grölen. Aber der Gesang ist wirklich laut. Also die empfindlichen Ohren müssen sich auf jeden Fall bei so einem Gottesdienst schützen. Aber ja, die Gospelmusik, die strotzt natürlich vor Lebensgefühl und das muss und soll auch mal laut raus.
Die evangelische Erlöserkirche, so ja, heißt sie eigentlich ja immer noch in Linden, Hannover. Aber Gospelkirche hat sich so durchgesetzt. Warum?
Also das Gebäude heißt immer noch Erlöserkirche, aber so kennt es im Stadtteil und drumherum eigentlich kein Mensch. Die Gospelkirche gibt es jetzt seit über 20 Jahren und es ist eben der Versuch, die, ich sag mal, Gottesdienstlandschaft zu ergänzen. Es soll weiter den klassischen, traditionellen Gottesdienst geben in all seinen Formen, aber es braucht eben unterschiedliche Formen. Denn ich als Jugendlicher konnte mit der klassischen Tradition der Kirche nichts anfangen. Immer wenn ich da in so einem Gottesdienst mal gesessen habe, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich bin ein bisschen zu doof für Kirche, weil ich all diese Rituale und auch die Predigten nicht verstanden habe.
Ja, aber die Predigt an sich, also ich denke so an meine Zeit, die ich auch in Kirchen ja verbracht habe, auch als Jugendliche, Konfirmation und so weiter. Die Predigten waren dann doch oft auch, also echt spannend. Ich hing da gewissen Pastoren auch an den Lippen. Also gibt's da so eine Trennung sozusagen von Inhalt und Form? Oder was hat Sie immer an der Kirche gestört?
Für mich war es im klassischen Gottesdienst die Form und Rituale. Das sind ja alles Versuche, Gott irgendwie näher zu kommen. Und diese Rituale haben für mich persönlich nicht funktioniert. Und ich bin dankbar für jeden Menschen, der eine Pastorin trifft, die man versteht, weil das etwas ist, was mir am Herzen liegt. Mhm. Und ich möchte jetzt so ein bisschen versuchen, den Gottesdienst zu machen, den ich als Jugendlicher gebraucht hätte. Und der soll vor allem verständlich sein, entspannt sein. Und man soll irgendwo auch mitmachen können und nicht nur still da sitzen.
An Ritualen hängen aber auch ganz viele Leute, die in die Kirche gehen, die suchen genau die Rituale. Wenn die jetzt so ganz abgeschafft werden, ich stelle mir das schwierig vor für viele Menschen, die eben noch so dieses traditionelle, aber vielleicht auch ja dieses für sie auch wertschätzende, schöne Bild von Kirche im Kopf haben.
Es gibt für mich zwei Arten und Weisen, rebellisch zu sein. Das eine ist, mach kaputt, was dich kaputt macht. Da bin ich kein Fan von, sondern ich bin für bau auf, was dich aufbaut. Und darum bin ich auch dafür, dass es ergänzende Gottesdienste gibt. Und die Form, die mir wichtig ist, die soll einen ganz starken Bezug haben zur Alltagswelt, zu Alltagsproblemen und wo da Gott eine Rolle spielt. Und diese Tradition, an die sich Menschen seit Jahrzehnten gewöhnt haben, die sollen bleiben. Dazu möchte ich nur eine Ergänzung sagen.
Was heißt das jetzt, wenn ich mir so vorstelle, der Gottesdienst bei Christopher Schlicht, Pastor eben in Hannover in der Gospelkirche, wie sieht der aus? Also was wird da für eine Sprache genutzt? Welche Rituale finden statt, die Ihnen auch, ja, dann doch vielleicht noch zusagen oder die Sie auch mit einer Glaubwürdigkeit vertreten können, wenn wir jetzt zum Beispiel an Ostern denken?
So ein Gottesdienst fängt erstmal damit an, dass ich anständig Moin sage und Hallo. Das habe ich in Bremerhaven gelernt. Eine ältere Dame sagte da zu mir, ich verstehe nicht, warum so ein Pastor oder eine Pastorin am Anfang des Gottesdienstes nicht anständig Moin sagt, sondern irgendwas sagt, was ich nicht verstehe und dann wird es nicht besser.
Und eine ältere Dame hat das gesagt, ja, auch tatsächlich, ja.
Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Okay. Und seitdem sage ich am Anfang erstmal anständig Hallo, erzähl so ein bisschen, was in dem Gottesdienst passiert, was vielleicht besonders ist. Und die Rituale, die wir jetzt in der Gospelkirche feiern, sind Gesänge, Gospelgesänge, die teilweise regelmäßig gespielt werden. Bei den Fürbitten leiten wir jetzt an, dass die Leute selber beten und es nicht eine Person vorne gibt, die vorbetet oder für alle anderen das in Worte fest, sondern das persönliche Gebet soll da im Vordergrund stehen. Und natürlich gibt's das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser, manchmal gesprochen und manchmal auch gesungen. Also da probieren wir ganz viele Sachen aus. Und natürlich finden wir auch unsere neuen Rituale, weil alles, was wiederkehrt, sorgt ja auch dafür, dass man sich wohl und zu Hause fühlt.
In der Gospelkirche war das vielleicht auch gar nicht so schwierig, eigene Ideen mit reinzubringen, könnte ich mir vorstellen. Wie war das in Bremerhaven? Da waren Sie zusammen eben mit Max Bode auch im Tandem Pfarrer, also so dieses erste Jobsharing der Hannoverschen Landeskirche. Sie grinsen schon, also als Sie da aufgetaucht sind, was kam da erstmal vielleicht auch für Gegenwind oder auch für offene Arme auf Sie zu?
Wir waren in einem sogenannten Brennpunkt-Stadtteil und die Leute da waren sehr sensibel dafür, ob man echt ist. Also ich würde sagen, sowohl im Internet als dann auch in Bremerhaven haben die Leute ein sehr gutes Bullshit-Radar. Und wenn die merken, dass man das, was man sagt, nicht ernst meint, dann hat man da auch keine Chance. Und wir haben reihenweise Leute enttäuscht, vor allem die Menschen, die einen klassischen Gottesdienst gesucht haben. Also ich wurde nach einem Gottesdienst von einer älteren Person angeschrien, wie ich es denn wagen kann, in einer zerrissenen Jeans und mit einer Käppi auf dem Kopf einen Gottesdienst zu halten. Was für mich ganz normal ist, aber für sie nicht gepasst hat. Mit der Person habe ich dann geschaut, wo die nächste Kirche ist mit dem klassischen Gottesdienst. Und in Bremerhaven war die nur 800 Meter weg. Aber was ich ihr gern gesagt hätte, ist, für eine Stunde haben sie sich jetzt gerade so gefühlt wie ich die letzten Jahrzehnte. Weil Kirche für Menschen, die mir ähnlich sind, zu wenig macht. Also es gibt immer schon und auch jetzt viele glorreiche Kollegen, Kolleginnen, die viel mehr machen und weiter sind als dieses klassische gruselige Bild von einem Pastor oder einer Pastorin.
Man sucht eine Alternative. Also ist denn Kirche, ich sag jetzt mal, für dann wirklich alle gar nicht möglich und vielleicht auch gar nicht das Ziel? Also ich denke ja da zum Beispiel auch an Kirchenaustritte, die ja schon markant sind, also irgendwie 350.000 Menschen, die allein in der evangelischen Kirche jedes Jahr austreten oder der Kirche den Rücken kehren. Ist da auch einer Ihrer Wünsche, diese Menschen mit einer anderen Form von Kirche zurückzuholen, die Leute, die aber schon da sind, zu halten? Also ist das überhaupt eine realistische Vorstellung von Kirche?
So wie ich jetzt Gottesdienste feiere, passt das besonders zu Menschen, die mir ähnlich sind. Für Menschen, die mir nicht ähnlich sind, ist das irritierend bis seltsam oder hoffentlich ein bisschen spannend. Und Gott rettet mir jeden Tag das Leben. Und ich weiß, dass er das auch für andere Menschen machen kann. Und na klar möchte ich, dass das möglichst viele Menschen hören. Aber ich bin nicht in der Illusion, dass mein Gottesdienst zu allen passt. Das wäre ja wie eine Schlachterin, die sagt, ja, zu mir können auch VegetarierInnen kommen. Ja. Und es gibt Monate, da treten bei uns mehr Leute ein, als dass sie austreten. Aber das ist selten.
Gott rettet mir jeden Tag das Leben. Wie schaut das aus bei Ihnen, dieser Dialog mit Gott?
Ohne Gott wäre ich deutlich zynischer und würde so viele Sachen, die ich jeden Tag anpacke, gar nicht anpacken können. Ich bin schon immer ein mega sensibles Kind gewesen und der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt ein bisschen älter bin und ein Gehalt bekomme. Aber Gott sorgt dafür, dass ich mich nicht unter meinem Schreibtisch vergrieche, sondern raustraue. Denn ich will die Welt mit Gottes Hilfe irgendwo besser machen. Und ich weiß, wie viel Scheiße da draußen passiert und wie sich das anfühlt. Und es braucht irgendwo ein Gegengefühl. Und es braucht eine Hoffnung, wenn alles um einen herum sagt, das ist hier hoffnungslos. Und das kann ich nur mit Gott. Oder wenn ich zu einer Beerdigung gehe, so der Privatchris, das Sensibelchen, so wurde ich in der Schule immer beschimpft, möchte überall sein, aber eigentlich nicht in einem Raum, wo Menschen gerade einen geliebten Menschen verloren haben. Aber mit Gottes Hilfe geht das. Und mit Gottes Hilfe kann ich dann für die Menschen da sein, sie ein bisschen begleiten und ihre Traurigkeit, aber auch die Hoffnung Gottes in Worte fassen.
Gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Also Kriege, der Rechtsextremismus, der stärker wird wieder, wenn man so auf die Weltlage schaut und eben vielleicht nicht nur auf den kleinen privaten Chris oder die kleine private Andrea, sondern ein bisschen größer denkt. Ist das eine Chance vielleicht auch, um sich auf seinen Glauben zu besinnen oder eher das Gegenteil? Merken Sie auch, dass Menschen sich abwenden und sagen, das, was hier alles passiert, das kann irgendwie doch gar nichts mehr mit einer größeren Idee von Gott oder so zusammenhängen? Also verstehen Sie, was ich meine?
Auf jeden Fall, ich zweifle regelmäßig. Ich zweifle an Gott, ich zweifle an meinem Glauben. Also darum heißt es ja auch nicht Gewissheit, sondern Glauben, weil es immer auch irgendwo ein Rangeln ist. Und all die Dinge, die mir wehtun, die ich jetzt auf der Welt mitbekomme. Im Alten Testament hieß das Klage, ich würde es heute Kotzen nennen. Also manchmal ist meine einzige Möglichkeit, an der Gottesbeziehung festzuhalten, dass ich ihm all das vor die Füße kotze, was mir wehtut, was ich unfair finde, was Menschen anderen Menschen antun, ist in einer Art und Weise grausam, dass es mich teilweise gar nicht schlafen lässt. Aber auch da, wenn ich ehrlich bin, fängt das immer wieder im Kleinen an. Darum ist auch dieses Gebet für mich so zentral, weil das meine Zeit mit Gott ist. Ich mache das jetzt nicht im Sitzen, sondern manchmal beim Spazierengehen, beim Sport oder auf dem Skateboard, weil ich ein bisschen zu hibbelig bin, um im Sitzen zu beten. Aber es gibt keinen anderen Weg, als immer wieder im Kleinen anzufangen. Vor allem, weil die Welt mich auch immer wieder klein macht. Weil all das, was ich mitbekomme, und da muss ich gar nicht in die ganze Welt gucken, da reicht mir manchmal schon das Viertel, in dem die Gospelkirche steht, um zu erleben, wie grausam das Leben sein kann. Und darum fängt es für mich immer wieder im kleinen Gebet an und mit Gottes Hilfe traue ich mich dann aus meinem eigenen Haus raus und versuche, irgendwo ein bisschen was zu ändern mit Gottes Hilfe.
Klingt für mich fast so, als wäre Gott gar nicht dieser Gott, den wir so gern vor Augen haben. Also der richtende Vater, der auch will, dass wir anständig uns mit ihm unterhalten, sag ich jetzt mal, oder? So ihm vor die Füße kotzen. Ich habe eher das Gefühl, Ihr Gespräch mit Gott ist so von Kumpel zu Kumpel.
Eine meiner Lieblingsbezeichnungen für Gott ist nicht nur Retterin und Erschafferin von der ganzen Welt, sondern eben auch Freund. Die Instanz, die mir jeden Tag den Arsch rettet und überhaupt den Mut schenkt, dass ich rausgehe und versuche, irgendwas zu ändern. Weil so viel faktisch einfach dagegen spricht. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass Gott uns nicht lenkt, dass wir jetzt keine Puppen sind, die er einfach nur an seinen Fäden irgendwo hinzieht. Aber undankbarerweise können sich dadurch Menschen auch entscheiden, wirklich menschenverachtende, grausame Dinge zu tun.
Trotzdem wählen Sie manchmal auch für Gott Bezeichnungen, die andere Menschen als Blasphemie empfinden. Er ist eine saugeile Socke, habe ich irgendwo gehört.
Die geilste Sau der Welt. Ja, ja, genau.
Sogar so.
Ja.
Was entgegnen Sie diesen Menschen?
Wenn jemand ein Problem damit hat, wende ich gerne Zeit auf, um für die Person ein Gottesdienstformat oder ein Gebetsformat zu suchen, was zu dieser Person passt. Weil man offensichtlich merkt, dass diese Art und Weise, über Gott zu reden, zu der Person nicht passt. Zu anderen Menschen passt es wiederum exakt. Und selbst wenn die Menschen dann rütteln und sagen, ich möchte aber, dass sie das ändern und dass sie so nicht weitermachen, dann muss ich sagen, beten Sie für uns, dass wir mit der Art und Weise von Gott zu reden vielleicht Menschen erreichen, die Botschaft Gottes, die Leben retten kann, vielleicht bislang noch nicht erreicht hat.
Geht es dann vielleicht in dieser neuen Form von Kirche oder ein bisschen diese moderne Art, mit Gott sich auszutauschen, auch darum, ein anderes Bild von Gott zu vermitteln? Also diese Rituale sind ja auch sehr stark an so eine Unterwürfigkeit manchmal auch gebunden. Also zu sagen, dein Gott kann ein ganz anderer sein als der Gott, der dir über die Jahrhunderte vermittelt worden ist.
Auch da bin ich für eine Ergänzung und sage, dass Gott eben viel mehr ist als das Große, vor dem wir nur dankbar niederknien, sondern eben auch die Instanz, die mir den Rücken schenkt, die mir eine Hoffnung schenkt, die ich nicht selber machen kann. Wenn das irgendwer selber machen kann, wäre ich sehr gespannt, welchen Lifehack es dafür gibt. Aber ich bekomme von Gott eine Kraft geschenkt und einen Mut geschenkt und eine Hoffnung geschenkt jeden Tag, die mich überhaupt dazu befähigt, so viel Mist in der Welt ins Gesicht zu gucken und eben nicht wegzugucken.
sagt Christopher Schlicht, Pastor in Hannover in der Gospelkirche in Linden. Im Stadtteil Linden steht diese Kirche und er ist zu Gast bei In der Kultur, das Gespräch. Sie sind ja nicht nur Pastor sozusagen in der Kirche, im Kirchenraum vor Ort, sondern zu 50% auch offiziell angestellt von der Landeskirche als Internetpastor. Was ist das für eine Aufgabe? Wie erfüllt sie sie auch?
Geilerweise bezahlt mich die Landeskirche Hannover dafür, um auch im Internet Pastor zu sein. Das ist maßgeblich auf Instagram und eben auch mit der Basiskirche auf YouTube. Und die große Chance ist auf Instagram, dass die Botschaft Gottes bis nach Hause aufs Sofa kommt. Oder wenn man mit dem Handy in der Kneipe sitzt, dann kommt die Botschaft eben auch in der Kneipe an. Und die Chance ist, dass man mich als Pastor, ich sag mal, auf so einem Sicherheitsabstand kennenlernen kann und dann realisiert, okay, der scheint mir genauso lieb und genauso langweilig zu sein wie ich und isst genauso Pizza und trinkt abends sein Feierabendbier und kommt mit ganz vielen Sachen nicht klar. Und darum geht's mir eben auch bei meiner Arbeit auf Instagram. Und zu meinem Job als Pastor in der Gemeinde gehört auch ganz viel Verwaltung. Und das Glorreiche ist, dass ich auf Instagram ganz viel von der Arbeit machen kann, für die ich mal Pastor werden wollte. Nämlich Seelsorge machen kann, mit Menschen über die wirklich wichtigen Fragen im Leben diskutieren. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich alles besser weiß, aber ich rede gern drüber und dann können wir zusammen auf die Suche gehen, was für einen passt.
Ja, dieses richtig sich austauschen und ganz ernsthaft auch oder tief miteinander diskutieren. Irgendwie widerspricht das ja so ein bisschen diesem Bild, was wir von Social Media haben. Also Instagram haben Sie jetzt gerade schon erwähnt. Eigentlich heißt es doch immer, ja, da postet man so schnell einen Satz oder ein Wort. Das kann auch ganz schnell eine beleidigende Aussage sein. Also ich denke jetzt gerade, wenn Sie sagen, Sie wurden in der Kirche schon mal angeschrien, ich gehe mal davon aus, dass da im Internet einfach noch ganz andere Sachen kommen, richtig wüste Sachen, oder?
Also, soziale Medien sind im schlechtesten Fall eine Plattform für Menschen, die morgens aufstehen und sich denken, wow, dieses Gesicht sollten mehr Menschen sehen. Und auf der anderen Seite nehmen Menschen sich eine große Freiheit dafür, um brutal bis grausam zu sein mit Sätzen. Mein Vorteil, warum ich glaube, ich verhältnismäßig gelassen Social Media Arbeit machen kann, ist, dass ich als Kind immens gehänselt wurde und Außenseiter war und ich das Gefühl habe, seit der 4. Klasse ist Menschen nichts Neues mehr eingefallen, um anderen weh zu tun mit Sätzen. Aber die große Chance ist, wenn man die sozialen Medien eben als soziales Medium versteht, als Beziehungswerkzeug. Und klar, es gibt Menschen, die benutzen soziale Medien nun als Megafon und plärren da eine Botschaft raus. Aber im schönsten Fall kann es wie ein Telefon sein, dass man wirklich eine Community aufbaut und in den Kommentaren, in den Direktnachrichten Gespräche führen kann.
Und wenn ich jetzt nochmal, da bin ich vorhin ein bisschen abgebogen, wenn ich nochmal auf diese Oberflächlichkeit zu sprechen komme, wo merken Sie, dass Sie da vielleicht sogar auch tiefer einsteigen können, als wenn jemand bei Ihnen im Gottesdienst ist und dann hinterher noch sagt, danke Herr Schlicht, das war ein schöner Gottesdienst und dann weiterzieht?
Wir haben in der Gospelkirche mittlerweile auch ein interaktives Format, wo die Menschen ganz viel selber ins Gespräch kommen sollen.
Also während des Gottesdienstes.
Während des Gottesdienstes, genau. Wir haben so einen klassischen Gottesdienst und da stehe ich dann auch schon viel vorne und rede. Und die Chance auf Instagram ist, dass man Zeit hat fürs Gespräch. Also entweder bekommt man dann Voice Messages, also nicht Sprachnachrichten heißt das auf Deutsch, genau. oder, um es kurz zu machen, woran ich merke, dass Instagram eine Chance ist, sind die Vielzahl an ehrlichen Fragen, die ich bekomme. Nach dem Gottesdienst passiert das auch. Also wir laden nach dem Gottesdienst immer noch auf eine Limo oder irgendwas mit Kohlensäure ein. Und auch da ist Zeit für Gespräche, aber auf Instagram kommen teilweise wirklich, also alle Fragen, die das Leben aufwerfen kann. Das geht von einer Beziehung, die zu Ende gegangen ist, bis zu einem geliebten Menschen, ohne den man gerade nicht weiter weiß, wie man irgendwie das Leben wieder eingehen soll oder ein Streit oder eine Aktion, die man einfach nicht vergeben kann und die gerade das ganze Leben blockiert. Mhm. Und sich dafür Zeit zu nehmen, manchmal über Tage und Wochen, ist eine Chance, die sich in der Stunde nach dem Gottesdienst nicht immer ergibt.
Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung für unser Gespräch nochmal gesehen, was da im Netz so los ist. Also Sie sind unter anderem auch bei jed.de gelistet, muss man vielleicht auch sagen. Also da sind kirchliche Influencerinnen, Influencer kommen da zusammen. Und das sind schon alles Leute, die so ein bisschen out of the box denken. Was passiert da gerade in dieser vielleicht auch Online-Community? Wie können Sie sich da vernetzen? Wo kriegen Sie vielleicht auch Bestätigung von Kolleginnen und Kollegen?
Ich bin so dankbar für zum einen das Yeet-Netzwerk, aber auch für meine
Zusammenarbeit. Yeet
heißt es. Yeet, genau. Okay. So aus dem Englischen etwas mit wirklich großer Kraft schmeißen. Mhm. Und für meine Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Landeskirche, weil ich regelmäßig an den Punkt komme, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. Wenn man in einer Tour Nachrichten liest, die eventuell ein echter Mensch oder ein Bot geschrieben hat, aber die so menschenverachtend sind und auf mich selbst gerichtet sind. Und manche von diesen Nachrichten bleiben. Also irgendwer hat mir mal geschrieben, dass ich eine viel zu große Nase habe. Und dann bin ich erstmal vor den Spiegel gegangen, habe versucht, mich so zur Seite zu drehen und dachte, ja, vielleicht ist sie wirklich ein bisschen zu groß. Ne? Also es gibt auch einfach Sätze, die man liest, die man nicht mehr los wird. Und da ist so Oberflächliches mit der Nase noch das Geringste. Aber was ich lerne, und das mache ich mit dem Yeet-Netzwerk oder Landeskirche Hannover in all den Gesprächen, dass ich es auch schaffe, ein bisschen mein eigener Freund zu sein. Denn wenn ich jetzt mit einem guten Freund unterwegs wäre und jemand käme ihm entgegen und würde ihm sagen, du hast eine hässliche und viel zu große Nase, dann würde ich mich ja sofort vor meinen Kumpel stellen und sagen, was, wer bist du denn? So. Mhm. Aber wenn es mir jemand sagt, ist mein erster Gedanke, shit, der hat's erkannt. Ich wusste es ja eigentlich schon. Also irgendwie, dass ich so zwei Finger im Rücken habe, vom Yeet-Netzwerk und so von der Landeskirche Hannover, die immer, wenn ich klein werde und doch einknicken möchte oder kurz davor bin, alles hinzuschmeißen, mir dabei helfen, drauf zu gucken, wofür ich die Arbeit mache und wofür sich das lohnt.
Und vielleicht nochmal, also was ist das für eine Community, die sich vielleicht eben auch im Netz trifft? Also auch eine Community von Pastorinnen, Pastoren, die ein bisschen anders denken. Spüren Sie, dass sich da was verändert hat in den letzten 10 Jahren?
Das Wichtigste ist die Vielfalt an PastorInnen. Würde nur ich als Pastor auf Social Media arbeiten, wäre das für einen Teil der Menschheit extrem passend. Aber das ist ein sehr kleiner Teil der Menschheit. Das heißt, es braucht viele Gesichter, die sich trauen, echt von ihrem Leben und echt von ihrem Glaubensleben zu erzählen. Wie sie mit Gott zusammenleben, wo Gott ihnen hilft, wo sie mit Gott streiten. Und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Probleme im Leben. Und ich zum Beispiel habe keine Kinder. Darum ist das etwas, wovon ich nicht echt erzählen kann, sondern immer nur zuhören kann. Und darum ist es ganz wichtig, dass es Menschen mit verschiedenen Lebenssituationen gibt, die ehrlich von ihrem Glaubenserleben erzählen.
Ich habe bisher unterschlagen, dass Sie ja Sohn eines Pastors sind. Vielleicht noch mal ganz anders gefragt. Wie sind Sie denn sozialisiert mit Kirche? Was war das für ein Leben? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein mega sensibles Kind war und Außenseiter. Da muss ich sagen, dass mein Papa oder ein Pastor ist, gab jetzt nicht direkt Coolness-Punkte. Wir haben zu Hause nie gebetet. Das war gut, weil wenn ich dann gefragt wurde, betet ihr denn auch zu Hause, konnte ich sagen, nee. Also wenigstens irgendwas, was ich dann entgegensetzen konnte. Und wir mussten auch nie mit in die Kirche, aber wollten das. Einfach auch, um dann Zeit mit Papa zu verbringen und das zu erleben. Und was an meinem Papa besonders ist, seine Predigten habe ich verstanden. Vor allem, er hat immer einen Deal mit uns gehabt, wenn wir mitgekommen sind in den Gottesdienst, dann durften wir uns, ich habe noch zwei Geschwister, dann durften wir uns jeder und jede ein Wort aussuchen, was er irgendwo im Gottesdienst unterbringt. Und ich weiß noch, als ich dann in der 7. Klasse war und in Chemie oder Biologie, weiß ich schon gar nicht mehr, gelernt habe, dass es Desoxyribonukleinsäure gibt, habe ich ihm natürlich gesagt, dass er doch irgendwie DNS unterbringen soll. Und das hat er geschafft. Also seine Predigten habe ich verstanden und er hat auch viel versucht, mit Humor zu arbeiten. Und von ihm habe ich gelernt, dass Humor Herzen öffnen kann. So wie Angst und Hass Herzen verschließt, so können Humor und Liebe eben auch Herzen aufmachen.
Sitzt er manchmal in Ihrem Gottesdienst?
Er arbeitet jetzt in Buxtehude und wir wechseln uns ab. Ich würde so sagen, so einmal im Jahr sitzt er in meinem Gottesdienst und ich in einem von seinen. Aber das ist ja auch unpraktisch, weil so als Pastoren haben wir ja beide am Sonntag ein bisschen was zu tun. Ja, aber wir telefonieren regelmäßig und erzählen uns davon.
Wenn wir noch mal kurz auf Ostern gucken, was ist für Sie eine wichtige Botschaft an Ostern, den Menschen irgendwie zu vermitteln? Mit einer einfachen, mit einer direkten Sprache ja auch.
Dass wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen und nicht das Gefühl haben, ja okay, ich bräuchte jetzt vielleicht mal irgendwie so ein Buch mit Ratgeber. Nee, also es gibt Lebenssituationen, wo wir wirklich ehrlich nicht weiter wissen. Und dass in den Momenten Gottes Wege erst wirklich anfangen. Und dass mit Ostern was passiert ist, was einzigartig ist. Dass Gott mit seiner Liebe alles neu machen kann und gut werden lassen kann.
Sie haben Gott vorhin auch mal als Frau bezeichnet. Was ist das für ein Gott?
Auch am Ende unseres Gottesdienstes ist mir wichtig auszudrücken, dass Gott nicht nur einfach so der himmlische ewige Vater ist, wie man ihn so als Bild hat, sondern dass Gott eben die liebevolle ewige Mutter ist, die sich die Welt ausgedacht hat, die sich uns beide ausgedacht hat und all die Menschen da draußen. Und es ist mir extrem wichtig, dass man spürt und eben auch ausspricht, dass Gott eben kein Mann ist oder männlich, sondern viel größer ist als all diese Geschlechterkategorien, die wir denken. Aber da wir natürlich da drin immer noch leben, versuche ich Gott regelmäßig auch in weiblicher Form anzusprechen und zu gendern, um so eben zu zeigen, Gott ist nicht nur größer als all das, was wir verstehen, sondern vor allem als unsere Geschlechterkategorien.
Christopher Schlicht, Pastor in Hannover in der Gospelkirche, und vielen Dank für das Gespräch auf NDR Kultur.
Dankeschön.
NDR Kultur.